Die Feuerwehr übt regelmäßig, um effizient Brände zu löschen, ohne selbst Brände zu legen. Hier schaut es aber etwas anders aus. Man führt ein Planspiel durch, welches sich genau damit beschäftigt, was ein paar Monate später Realität wird. Die Vorbereitungen für dieses Planspiel sollen bereits Anfang 2019 begonnen haben. Der Mann, der die ganze Welt impfen will, der milliardenschwere Investments in der Pharmabranche getätigt hat, der die Zahl der Menschen auf der Welt für zu hoch hält, der Impfprogramme unterstützt, bei denen junge Mädchen unfruchtbar gemacht werden, der an jeder ausgerufenen Pandemie mitgewirkt hat, der die Johns Hopkins finanziell unterstützt, beschäftigt sich ein Jahr lang mit etwas Fiktivem, einem neuartigen Coronavirus, welches die Weltbevölkerung bedroht. Genau das Fiktive wird dann wie von Geisterhand, ein paar Monate später zur Realität. Na, das kann doch nur ein Zufall sein, denken sich einige. Ich denke da an ganz etwas anderes. Das Gates und seine quasi Angestellten in Baltimore und bei der WHO in die Zukunft schauen konnten, glaube ich nicht. Die Strategen des Event 201 forderten damals den sofortigen Übergang in einen Spezialmodus. Alle verfügbaren Kräfte sollen sich in eine Art Kriegsmodus begeben. So wie damals, als die Amerikaner den Angriff der Japaner auf Pearl Harbor ermöglichten, um das Volk gefügig zu machen, endlich dem Kriegseintritt zuzustimmen. Der Angriff der Japaner auf Pearl Harbor war eine abgekartete Aktion der US-amerikanischen Regierung. Die Rüstungsindustrie jubelte und verdiente im Nachgang viele hundert Milliarden Dollar. Der Weg für den Krieg wurde frei gemacht. Auf den alten Schrott, den man in Hawaii zum Abschuss durch die Japaner freigab, konnte man gut verzichten. Die vielen Todesopfer wurden bewusst in Kauf genommen. Durch die Sprengung der drei Gebäude des World Trade Centers am 11. September 2001 in New York, schaffte man sich eine Rechtfertigung, um aus der USA einen Überwachungsstaat zu machen und gegen virtuelle Feinde im Mittleren Osten vorzugehen. Auch dort wusste man, dass es zu vielen Toten kommen würde. Das Ziel, um was es 2020 geht, soll durch eine Mobilisierung, ein Krieg gegen ein virtuelles Virus erreicht werden, um von den wahren Schuldigen der Weltwirtschaftskrise ablenken. Ganz nebenbei installiert man auf dem Wege noch eine neue Weltregierung, damit dann eine Handvoll der gemeinsten Menschenfeinde übernehmen können. Während des Event 201 durfte der chinesische Teilnehmer Gao darlegen, wie effizient China in der Bekämpfung der Schweinegrippenpandemie war. Er log, was das Zeug hielt, behauptete das Schweinegrippenvirus als gefährlich und sagte aus, China hätte innerhalb von 89 Tagen einen Impfstoff entwickelt, der sehr effizient war. Er betonte, dass so etwas sei nur in einer zentralistischen Regierungsform möglich ist, in der es kurze Wege gibt und nicht lange herumdiskutiert wird. Behauptete er. Alle Teilnehmer stimmten zu. Es schien fast so, dass China ein Traumland wäre, in dem man gerne leben möchte. Ein Wunder, dass Gates nicht auch noch Kim Jong aus Nordkorea eingeladen hatte und vortragen ließ. Auch stimmte man Matthew Hamilton von der Propaganda-Agentur Edelman zu, dass es mit dem Ausruf einer Pandemie verboten gehöre, dass sich die Menschen auf Kommunikationsplattformen wie Facebook über den Sinn und Unsinn von staatlichen Maßnahmen und der Existenz von Viren austauschen. Damals war es nur ein Vorschlag eines PR-Profis, heute traurige Realität. Alle stimmten kopfnickend zu und Master Bill grinste zufrieden. Nahezu alles, was im Planspiel noch Theorie war, erfüllte sich wenige Monate später wie von selbst. Es wurde von der WHO ohne ersichtlichen Grund eine Corona-Pandemie ausgerufen, Grundrechte wurden eingeschränkt, Versammlungsverbote erteilt und ein Lockdown verhängt. Twitter, YouTube und Facebook löschten so viele Accounts von Kritikern wie noch nie. All das sollte und ist geschehen, um die Menschheit vor Falschinformation zu schützen? Was ist falsch daran zu behaupten, dass es keinen Virus gibt, wenn noch nie einer nachgewiesen wurde? Was ist falsch daran, zu behaupten, die Statistik des RKI oder der CDC sei gefälscht, wenn jeder Volltrottel es auf den ersten Blick erkennen kann? Was ist falsch daran, die Wahrheit zu behaupten? Was ist falsch daran, auf die eigenen Grundrechte zu bestehen? Was ist falsch daran, offensichtlichen Unsinn zu kritisieren? Falsch daran ist, dass die Wahrheit und die an den Tag gelegte Vernunft die Interessen derjenigen stört, die ihre eigenen oder fremden Ziele verfolgen und den Bürgern dabei aktive schaden wollen. Spekulationen, dass das Virus aus irgendeinem Labor gestohlen und freigesetzt wurde, sollte man nicht folgen, denn das ist völliger Unsinn. Denn was nicht existent ist, kann man auch nicht freisetzen oder einsperren. Leider gibt es viele Menschen, die solch unsinnige Verschwörungstheorien folgen. Das hilft den Pandemiemachern sogar, da alle, die an solch einen Unsinn glauben, ja davon ausgeht, dass das behauptete Virus tatsächlich existent ist. Ist es nicht bemerkenswert, dass keiner der Teilnehmer, die zu dem Event 201 eingeladen waren, einen Regierungsauftrag hatten? Keiner konnte wirkliche Fachexpertise in medizinischen und epidemiologischen Fragen nachweisen und wirklich dazu beitragen, eine Pandemie erfolgreich zu managen. Dafür verfügten die Teilnehmer aber über ausgeprägt nützliche Expertisen in den Bereichen Bankwesen, der weltweiten Logistik, der Propaganda und natürlich in der Herstellung giftiger Medikamente und Impfstoffe. Alle Teilnehmer hatten Vorschläge, wie man die Welt in Zukunft gestalten und regieren sollte. Irgendwelche dahergelaufenen Kommunisten aus China, dumm und wichtig daherredend, Banker, PR-Manager und Logistiker erlauben sich für uns eine Zukunftswelt zu kreieren und sind inzwischen dabei, diese kranken Phantasien in die Tat umzusetzen. Ohne merkliche Gegenwehr der leidenden und konditionierten Bevölkerung. Der Plan scheint tatsächlich aufzugehen. Welchen Sinn macht es, etwas zu behaupten, was es nicht gibt? Das behauptete gefährliche Coronavirus ist das Mittel zum Zweck, um in der Bevölkerung Angst zu erzeugen. Verängstigte Menschen stellen willige Opfer dar, die fast alles mit sich machen lassen, ohne zu hinterfragen, warum. Die erzeugte Angst vor dem tödlichen Virus ermöglichte es, Beschränkungen in Form von Notstandsgesetzen und Eingriffen in die Grundrechte der Menschen vorzunehmen, ohne dass es zu merklichem Widerstand kam. Der Lockdown mit Reisebeschränkungen und Ausgangssperren erlaubte es der Regierung, im Auftrag des Großkapitals den Mittelstand, speziell den Handel, zu zerstören. Amazon verbuchte im zweiten und dritten Quartal 2020 das höchste Umsatzplus seit Gründung der Firma. Das Vermögen von Jeff Bezos soll sich seit Beginn der Corona-Pandemie um 60 Milliarden Dollar vergrößert haben. Nur ist Corona nicht schuld an der Krise. Corona hat lediglich eine Alibi-Funktion. Corona erfüllt auch den Zweck, von dem Fiasko abzulenken, das man mit dem Einstieg des Großkapitals in die Industrie heraufbeschworen hatte. Es geht seit Jahrzehnten nur noch darum, maximale Renditen einzufahren, um den Interessen der Aktionäre gerecht zu werden. Immer mehr Menschen wurden durch Maschinen und anderen Rationalisierungsmaßnahmen ersetzt. Armut und Arbeitslosigkeit war die Folge. Viel zu spät fiel den Rationalisierungsweltmeistern auf, dass man mit Arbeitslosen keine Geschäfte machen kann. Arbeitslose konsumieren nicht in dem Maße, wie man es sich wünscht. Man hat sich nach allen Regeln der Kunst kaputt rationalisiert. Die Monoümaker wissen nicht mehr weiter. Eine weitere Kostenoptimierung ist nach der Verlegung der Produktionen in immer ärmere Länder inzwischen fast nicht mehr möglich. Billiger als in Ländern wie Vietnam, Myanmar und anderen Teilen von Fernostasien kann man schon nicht mehr produzieren. Das einzelne Individuum als Teil der industriellen Produktion spielt immer weniger eine Rolle. Maschinen, Computer und künstliche Intelligenz, KI, hat den Menschen bereits in vielen Bereichen ersetzt. Die Industrieproduktion sinkt in fast allen Bereichen und Ländern. Menschen ohne Arbeitsplatz sind nicht in der Lage zu konsumieren, was sich auf den Mittelstand auswirkt. Ein Geschäft nach dem anderen wird geschlossen. Die meisten Innenstädte haben ihre Attraktivität schon lange verloren. Wo sich früher noch eine bunte Mischung aus Einzelhandelsgeschäften fand, wechseln sich heute nur noch Mobilfunkläden mit Ladenlokalen ab, in denen die Schaufenster von innen mit Tapeten abgeklebt wurden. Sogar in großen Einkaufszentren stehen inzwischen sehr viele Geschäftsräume leer. Amazon und eBay und die anderen Plattformen haben übernommen. Das Großkapital sucht nach neuen Märkten. In allen Bereichen, auf die man sich in den letzten Jahrzehnten konzentrierte, hinterließ man nichts als verbrannte Erde. Werksschließungen, Produktionsverlagerungen ins Ausland, Entlassungen und provozierte Konkurse waren und sind die Folgen der hemmungslosen Ausbeutung und dem erfolglosen Versuch, die Shareholder zu befriedigen. Inzwischen hat wahrscheinlich auch der letzte Industriemanager, Finanzjongleur und Bankster verstanden, dass man mit Arbeitslosen und Hartz-IV-Empfängern keine Geschäfte machen kann. Arbeitslose kaufen keine Autos, kein Haus und auch keine Aktien. Menschen mit geringem Einkommen kaufen nur noch da, wo die Preise am günstigsten sind. Günstige Preise findet man im Internet. Amazon ist der Gewinner, die heimische Wirtschaft der Verlierer. In der heutigen Zeit, neue Geschäftsfelder mit guten Renditen zu erschließen, ist unmöglich, da die potenten Verbraucher fehlen. Derer hat man sich entledigt. Man hat sich in der Tat totoptimiert. Ende der Fahnenstange. Die folgenreichste Wirtschaftskrise der Weltgeschichte erreichte ihren ersten Höhepunkt, als vor einem Jahrzehnt die Immobilienblase in den USA platzte und einige der weltgrößten Finanz- und Bankhäuser bankrott gingen oder ins Straucheln gerieten. Man konnte die Finanzlöcher noch mit vielen 100 Milliarden Euro Staatsgeldern, gemeint sind Steuergelder, stopfen. Man wusste damals schon, dass diese Hilfsmaßnahmen nicht lange vorhalten würden. Auch wusste man, dass man sich keine neuen Verbraucher herbeizaubern kann, wo man doch dabei war, die gesamte arbeitende Gesellschaft wegzurationalisieren, um die Shareholder noch ein paar Jahre länger zufriedenzustellen. Auch wusste man, dass es nicht möglich war, irgendwo auf der Welt noch günstiger produzieren zu lassen. Man war sich bewusst, dass man kurz vor dem Zusammenbruch stand. Den wollte man mit aller Gewalt herauszögern. Anstelle mit realen Waren zu handeln, begann man damit, virtuelles Geld von einem Konto auf das andere zu schieben und erfand Überwährungen wie den Bitcoin. So entwickelte man irgendwelche völlig blödsinnigen CO2-Zertifikate. Banken trennten sich von ihren treuen Privatkunden und schlossen eine Filiale nach dem anderen. Viele Millionen Arbeitsplätze gingen verloren. Übrig blieben einige wenige Online-Banker hinter einem virtuellen Tresen. Ehemals tragenden Industriebereichen gab eine völlig unsinnige Umweltpolitik den Rest. Man stieg aus Kernkraft und Kohle aus und förderte alternative und umweltzerstörende Windkraftprojekte, von denen sich nur sehr wenige wirklich langfristig rechnen lassen. Die E-Mobilität steckt jetzt schon in der Sackgasse und die Kosten für den Abbau und Entsorgung der ersten Windkraftanlagen, für die die Förderungen ausgelaufen sind, sind teilweise höher als die Renditen, die man damit einfuhr. Um überhaupt noch Gelder einzunehmen, und um all die Verfehlungen finanziell wieder gerade stellen zu können, startete man zu allem Übel auch noch eine, an Absurdität fast nicht mehr zu toppende Klimapolitik, mit einer psychisch kranken Jugendlichen als Anführerin. Diese Politik basiert auf dem behaupteten bösen CO2, welches menschengemacht, für den Anstieg der Weltmeere und den Klimawandel die Schuld tragen soll. Man drängte ganze Industriezweige in eine Richtung, die kein Manager einschlagen wollte. CO2-Sünder konnten sich, wie in jeder guten Kirche selbstverständlich, durch einen Ablasshandel von ihrer Schuld freikaufen. Der Handel mit weiter oben schon erwähnten CO2-Zertifikaten wurde aus der Taufe gehoben. Ein neues Finanzprodukt, welches hohe Renditen versprach. Einige führende Protagonisten sind damit bereits Milliardäre geworden. Wir beobachten die letzten Zuckungen eines völlig zugrunde gerichteten Wirtschaftssystems. Der Einzelhandel ist bereits tot, viele mittelständige Unternehmen werden folgen. Italienische Tomaten kommen heute aus China, Automobile mit Verbrennungsmotoren stehen auf der Ächtungsliste ganz oben, die Einkaufsstraßen in den Städten mutierten zum Aufenthaltsraum für Taschendiebe und illegale Einwanderer, die bettelnd an den Schaufenstern geschlossener Ladenlokale lehnen oder auf Opfer warten, die sie ausrauben können. Die Schlangen vor den Agenturen für die Verwaltung der Arbeitslosen sind lang, wirklich lang. Mir kommt nicht nur die alte Indianerweisheit, die darauf hinweist, dass man Geld nicht essen kann, in den Sinn, sondern auch das Buch Nieten in Nadelstreifen. Skrupellose Geschäftemacher haben es geschafft, alles kaputt zu machen. Da aber Aufgeben anscheinend keine Option ist, gibt man weiterhin alles, um neue Geschäftsbereiche zu erschließen. So versucht man, auch in der tiefsten Krise noch Profit zu machen. Man beutet den Menschen aus und bereichert sich auf Kosten seiner Gesundheit. Dafür verschafft man sich Zugriff auf die Gelder der sogenannten Gesundheitssysteme. Es wird gekämpft bis zum bitteren Ende. Ein genialer Plan muss her. Es liegt in der Natur des Menschen, das eigene Handeln nicht in Frage zu stellen, sondern es zu rechtfertigen, auch wenn es falsch ist. Natürlich haben die, an der Weltwirtschaftskrise Verantwortlichen erkannt, dass sie sich nicht mehr aus der Verantwortung stehlen können. Viele der am Zusammenbruch Verantwortlichen, beschäftigten sich in den letzten Jahren fast nur noch damit, einen Ausweg aus der Krise zu finden. Es ging nicht darum, die Wirtschaft wieder ans Laufen zu bringen, sondern einen Plan auszuarbeiten, der es möglich machte, ungeschoren davon zu kommen. Man wollte vermeiden, persönlich zur Rechenschaft gezogen zu werden. Großkapitalisten und Politiker ließen ihre Denkfabriken, Thinktanks, immer wieder neue Ausstiegsszenarien entwickeln. Jeder noch so perfide Plan war willkommen. Hauptsache man selbst konnte, behangen mit Verdienstorden und guten Wohlstandsbezügen die Bühne verlassen. Nach mir die Sintflut, lautete die Devise. Während die einen noch an den ultimativen Ausstiegsplänen arbeiteten, sind die anderen damit beschäftigt, die letzte und wertvollste Ressource aufs Korn zu nehmen. Es sind nicht das Öl, Gas, Lithium, Kobalt, wertvolle Diamanten oder das Gold. Es ist, wie bereits erwähnt, der Mensch. Der Mensch, als Mensch und Ware ist eine nahezu unerschöpfliche Ressource. Den Menschen kann man auspressen wie eine Zitrone. Nun fragt man sich, wie man aus Menschen noch mehr Profit schlagen kann. Die Verfehlungen der Politik, das falsche Spiel der Gewerkschaften und Verbänden als auch die Geldgier der Anleger und der Hochfinanz haben dazu geführt, dass viele Arbeitnehmer wegrationalisiert wurden. Die Arbeitslosenzahlen sind extrem hoch und steigen ständig weiter. Die Armut in den westlichen Industrienationen war noch nie so groß wie heute. Kurzfristig hat es jeder richtig gemacht, der in Rationalisierungsmaßnahmen investiert hat. Langfristig gesehen korreliert jede Rationalisierung, Automatisierung und Produktionsverlagerung in Billiglohnländer allerdings mit einer Verminderung der Kaufkraft der Verbraucher im eigenen Land. Maschinen und Computer konsumieren nun einmal nicht. In den letzten Jahrzehnten wurde an den falschen Stellen rationalisiert. Heute ist man zwar in der Lage, extrem günstig zu produzieren, doch leider hat man Probleme, die produzierten Waren zu verkaufen. Durch die Wegrationalisierung der Arbeitnehmer hat man sich zeitgleich auch der Abnehmer der Waren entledigt. Die Gier hat schon immer über der Vernunft gestanden. Das, was man in der Vergangenheit angerichtet hat, kann man nicht wieder rückgängig machen. Deshalb konzentrieren sich skrupellose Großkapitalisten seit langem nur noch darauf, den Mensch als Mensch auszubeuten. Fast jeder Bürger in Europa ist krankenversichert und zahlt jeden Monat seine Beiträge. Auch in den USA haben viele Menschen eine Krankenversicherung. Von diesen Geldern lebt der gesamte medizinische Apparat, wie jedes Krankenhaus, jeder Pflegedienst, jeder Arzt, jedes Altenheim und natürlich auch die gesamte Pharmaindustrie. Die Big Pharma nutzen das System aus, indem sie es gnadenlos ausaugt. Reicht das immer noch nicht, erfindet man auf die Schnelle neue Krankheiten oder senkt willkürlich irgendwelche Grenzwerte. Man erschafft sich Patienten. Eine der einflussreichsten und profitsüchtigsten Branchen auf der Welt ist die Pharmaindustrie. Nicht eine einzige andere Branche kommt auch nur vom Ansatz an die Umsätze und Gewinne der Big Pharma heran. Zum Leidwesen der Manager schrumpfen die Gewinne aller großen Pharmaunternehmen seit einigen Jahren. Das liegt daran, dass man bereits alle Krankheiten erfunden hat, die man erfinden konnte. Für fast alle Leiden wurden meist wirkungslose, aber dafür für die Gesundheit schädliche Präparate entwickelt. Die meisten Medikamente dienen dazu, die Nebenwirkungen zu behandeln, die durch die Verabreichung von anderen Medikamenten entstanden sind. Viele hundert Millionen Menschen nehmen jeden Tag mehr als 20 unterschiedliche Medikamente zu sich. Die Branche boomt zwar im Moment nicht gerade, verbucht aber immer noch gigantische Gewinne und das jedes Jahr aufs Neue. Interessant ist, dass sich die Pharmaunternehmen heute so gut wie gar nicht mehr selbst mit der Entwicklung von neuen Medikamenten beschäftigen. Anstelle selbst Geld in die Hand zu nehmen, lässt man die Universitätslabore auf Kosten der Steuerzahler forschen und entwickeln. Maximal nur eine von 100 Entwicklungen wird ein Erfolg. Zeichnet sich das ab, kauft dann für kleines Geld Firmen, sogenannte Spin-offs auf, die erfolgversprechende Entwicklungen in ihrem Portfolio haben. Das Dilemma, in der sich die Politik und die Finanzindustrie befinden, birgt für die Big Pharma und das dahinterstehende Kapital eine riesige Chance, sich die Taschen noch einmal richtig voll zu machen. Seit nun über 20 Jahren versucht die Pharmabranche immer wieder aufs Neue, mit der Erzeugung von Angst in den Köpfen der Menschen Geschäfte zu machen. Dies ist natürlich nicht so einfach, wie es sich anhört und bedarf einer sehr guten Planung. Würde man hier ein Break machen und zusammenfassen, hätten wir folgende Fakten auf dem Tisch. Wir befinden uns inmitten der schlimmsten Weltwirtschaftskrise der Menschheitsgeschichte. Diese wurde durch die Gier nach Geld von dem Großkapital erzeugt. Die Politiker spielen Erfüllungsgehilfen. Die Leidtragenden sind die Menschen. Man sieht kaum noch Möglichkeiten, mit noch mehr Rationalisierung mehr Geld zu verdienen. Man hat vor lauter Gier übersehen, dass man sich durch die Entlassung der Arbeitnehmer und die Verlagerungen der Produktionen ins Ausland, auch der Verbraucher entledigt hat. Man hat erkannt, dass der Zusammenbruch naht, und dass es keinen Ausweg mehr aus der Misere gibt, ohne dass Köpfe rollen würden. Die Verantwortlichen würden zur Verantwortung gezogen und müssten allesamt abdanken. Im Moment nutzt man den, durch die ausgerufene Pandemie beschleunigten Untergang der Weltwirtschaft dazu, die neue Weltordnung, die von Gates angestrebte Global Governance durch die WHO, endgültig zu etablieren.